Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, mein Name ist Lothar Gassmann, ich komme aus Pforzheim, war schon beim Männertreffen vorgestern, habe da schon einige von euch kennenlernen dürfen. Jetzt freue ich mich, euch als Gemeinde noch erleben zu dürfen. Kann man mich verstehen, Lautstärke? Mein Name ist Lothar Gassmann. Könnt ihr verstehen, ja. So. Gut, es ist immer wichtig, dass man überhaupt verstanden wird, sonst hat man nachher eine Stunde gepredigt und dann kommen alle und sagen, ich habe kein Wort gehört. Ja. Und das ist schade. Und deshalb ist gut, wenn wir diese Sprechprobe gemacht haben, damit wir auch wissen, es wird auch zumindest akustisch verstanden. Noch besser ist es immer, wenn das auch geistlich verstanden wird, wenn das Wort Gottes zu Herzen geht. Und das ist auch immer unser Gebet. Ja, ich möchte lesen mit uns aus dem Wort Gottes unter der Überschrift Die Arbeiter im Weinberg, Lohn oder Gnade? Fragezeichen. Möchte ich mit uns lesen. Matthäus 20, ab Vers 1. Herr Jesus erzählt folgendes Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er sich mit den Arbeitern auf einen Denar als Tageslohn geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und er ging um die dritte Stunde hinaus und sah andere auf dem Markt untätig herumstehen und sagte zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Wieder ging er hinaus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und machte es genauso. Um die elfte Stunde aber ging er hinaus und fand andere untätig herumstehen und sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sagten zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg und was recht ist, werdet ihr bekommen. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und jeder bekam einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen, und sie bekamen auch jeder einen Denar. Und als sie den bekamen, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten, diese haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Er antwortete und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden um einen Denar? Nimm, was dir gehört, und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich möchte nochmal mit uns beten, wir können dazu uns auch erheben. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir für dieses Wort, das du uns geschenkt hast. Und wir wissen, du bist gerecht, aber auch barmherzig. Herr, so wollen wir dir dienen aus Liebe und auch dem Nächsten dienen aus Liebe und nicht um Lohndenkens willen. Hilf uns dazu. Lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen. Amen. Liebe Geschwister und liebe Freunde, es geht hier um zwei große Themenkreise in diesem Gleichnis. Der erste Themenkreis, wann beginnt deine Arbeit im Weinberg des Herrn? Der Weinberg steht zunächst mal historisch für Israel, aber auch für die Arbeit in der Gemeinde und im Reich Gottes. Wann beginnt deine Arbeit im Weinberg des Herrn? Deutlicher gesagt, wann bekehrst du dich? Oder wann hast du dich hoffentlich schon bekehrt? Wann bekehrst du dich? Die zweite Frage, der zweite Themenkreis lautet, aus welchen Motiven arbeitest du im Weinberg des Herrn, wenn du schon bekehrt bist? Tust du es aus Lohndenken heraus, aus Werkgerechtigkeit heraus? Oder tust du es aus Liebe in Antwort auf die freie Gnade Gottes? Das sind die zwei großen Themen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die zwei großen Themen, die wir aus diesem Gleichnis heute Morgen heraushören und miteinander betrachten wollen. Und gerade die Gleichnisse sind ja nicht immer so leicht zu verstehen. Man könnte zunächst denken, aber dieser Weinbergsbesitzer, der war ja doch ganz schön ungerecht, wenn er allen das Gleiche gibt. Die einen haben den ganzen Tag gearbeitet, die anderen nur eine Stunde. Aber wir werden noch darauf kommen, was das bedeutet und warum Gott, der ja in diesem Weinbergbesitzer symbolisiert wird, eben nicht ungerecht ist, sondern barmherzig und worum es hier letztlich eigentlich geht. Um dieses Gleichnis richtig zu verstehen und auch überhaupt um jedes Wort in der Bibel richtig zu verstehen, ist es immer wichtig, den Zusammenhang, den Kontext zu beachten. Sonst kommen wir schnell zu Fehldeutungen. Und so möchte ich auch hier, bevor wir zu diesen zwei Themenkreisen kommen, die ich erwähnt habe, zunächst einmal den Zusammenhang betrachten, in den dieses Gleichnis im Matthäusevangelium eingebettet ist. Natürlich jetzt nur der nähere Zusammenhang, und zwar Kapitel 19 und Kapitel 20, was da so steht. In Kapitel 19 lesen wir ab Vers 13 von den Kindern. Der Herr Jesus segnet Kinder. Die Jünger murren darüber, dass er diese Kinder beachtet. Wir merken, auch da steht von einem Murren, von einem Bruddeln, ja, wie man auch im Schwäbischen sagt. Aber der Herr Jesus antwortet diesen reifen, erwachsenen Männern, diesen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Das heißt, solchen, die zu Gott kommen, im kindlichen Glauben, im kindlichen Vertrauen, wo noch nicht unser groß aufgeblähter Verstand im Wege steht, wo wir alles hinterfragen müssen, sondern die Kinder, die haben noch die Gabe des kindlichen Glaubens. Und wenn Erwachsene so glauben können wie Kinder, wenn sie sich den Kinderglauben nicht haben nehmen lassen, dann können sie ins Reich Gottes kommen. Sicherlich dürfen wir uns auch unsere Gedanken machen über das Wort Gottes, aber letztendlich dürfen wir immer erkennen, Gott und sein Wort sind unendlich viel größer als wir mit unserem kleinen, begrenzten Verstand. Und deshalb die Einladung, nimm doch kindlich, vertrauend das Evangelium an. Der Herr Jesus legt den Kindern die Hände auf und segnet sie. Und Kinder sind ja so in den Augen der Menschen, der Erwachsenen etwas Geringes, genauso wie die, die zur letzten Stunde eingestellt wurden in diesem Gleichnis. Dann, nach den Kindern, das ist also jedes Wort in der Bibel von großer Bedeutung, weil es ja vom Geist Gottes inspiriert ist, kommt die Begebenheit mit dem reichen Jüngling. Das ist jetzt einer, der ist sehr reich, wahrscheinlich auch sehr einflussreich. Und er kommt zu Jesus und fragt, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und der Herr Jesus sagt, nur Gott ist gut und du sollst, er fragt ihn dann wegen der Gebote, ob er die gehalten hat. Und er sagt, er hat sie alle gehalten, von seiner Jugend auf sogar. Was fehlt mir noch? Und der Herr Jesus kennt ja bei jedem Menschen den wunden Punkt, wo er festhängt, wo er gebunden ist. Und deshalb sagt er gerade diesem reichen Jüngling, und damit prüft er ihn, ob er wirklich bereit ist, völlig auf Gott allein zu vertrauen. Jesus sagt zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Ich will jetzt nicht das ausführlich auslegen, wir sind ja mit dem Gleichnis von den Arbeitern am Weinberg heute beschäftigt, aber interessant, ja, er fordert ihn auf, alles aufzugeben für das Reich Gottes. Er sagt auch uns, Woran hängt dein Herz fest? Bist du bereit, alles loszulassen und mir nachzufolgen? Wir müssen jetzt nicht unbedingt unser Häusle verkaufen und so weiter, aber wenn dein Herz daran hängt, an diesem irdischen Besitz, dann frag dich, liebe ich Jesus über alles oder bin ich gebunden an diese irdischen Dinge? Wenn ich heute zum Herrn gehen darf, fällt es mir dann schwer, das loszulassen, oder bin ich bereit, ihm zu begegnen? Nun, dieser reiche Jüngling, er hat nicht darauf positiv geantwortet. Er war nicht bereit, diesen Weg zu gehen, den der Herr ihm vorgeschlagen hat. Aber andere hatten das gemacht, nämlich die Jünger, die mit Jesus gezogen sind, die Apostel, Petrus, Jakobus, Johannes und wie sie alle hießen. Und das ist dann der nächste Zusammenhang, der jetzt hier folgt. Unmittelbar jetzt vor dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da kommt dann die Frage des Petrus in Matthäus 19, Vers 27. Nachdem der reiche Jüngling betrübt weggegangen ist, nicht bereit war, Jesus nachzufolgen, weil er nicht bereit war, alles zu verlassen. Da kommt dann Petrus und sagt zu Jesus, sieh, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen, ja wir, und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? An sich logisch, ja, nachdem sie das erlebt hatten, reichen Jüngling, er hat auch ihm gesagt, er wird einen Schatz im Himmel haben. Der Herr Jesus hätte den reichen Jüngling nicht verhungern lassen, auch nicht auf der Erde, aber er hätte ihm darüber hinaus noch das ewige Leben geschenkt. Wenn wir also bereit sind, für den Herrn alles aufzugeben, er wird uns nicht verhungern lassen, ja, er wird uns das vielfältig erstatten. Und das sagt der Herr Jesus auch auf die Frage des Petrus. Er wirft ihm jetzt nichts vor. Der Herr Jesus ist ja hier sehr weise in der Weisheit, der göttlichen Weisheit, wie er auf diese Frage antwortet. Zunächst sagt er tatsächlich, ihr werdet einen Lohn bekommen. Das hat er ja auch dem reichen Jüngling gesagt. Ja, wenn du bereit bist, das zu tun, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und auch Petrus und den anderen Jüngern antwortet der Herr Jesus in Vers 28, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, das ist, damit ist ja gemeint, wenn alles neu gemacht wird, zunächst im tausendjährigen Reich und dann auch in der himmlischen Herrlichkeit, ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, der Menschensohn ist ja Jesus selber, gemäß Daniel 7, als der kommende Weltenrichter, wenn also er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, dann werdet auch ihr, nämlich die Apostel, auf den 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Das ist der direkte Zusammenhang, bevor nun dieses Gleichnis vom Himmelreich von den Weinbergarbeitern kommt. Der Herr Jesus sagt also, ihr werdet einen Lohn bekommen. Das hat er ihnen auch versprochen und er wird sein Wort halten. Das hat er auch uns versprochen. Wenn wir dem Herrn Jesus wirklich kompromisslos nachfolgen, werden wir auch Lohn bekommen. In 1. Korinther 3 wird erzählt vom Preisgericht für alle Gläubigen, wobei manche allerdings Holz, Heu und Stoppeln erarbeitet haben, die anderen Gold, Silber und Edelsteine im übertragenen Sinne. Ja, sie werden dafür auch belohnt werden. Und die Apostel, das taucht auch wieder auf, zum Beispiel ganz am Ende der Heiligen Schrift in Offenbarung 21, Vers 12 folgende, sie werden sogar die 12 Grundsteine des himmlischen Jerusalems sein. Eine großartige Position, die sie haben werden, die 12 Apostel. Mit Ausnahme natürlich des Judas Iskariot, der ja den Herrn verraten hat. Dafür wurde der Matthias gewählt. Sicherlich auch Paulus und andere Apostel werden dann eine große Bedeutung haben, in der himmlischen Herrlichkeit, die 12 Grundsteine der himmlischen Stadt Jerusalem. Und die 12 Tore, wer ist das? Das sind die 12 Stämme Israels, die Vertreter dieser 12 Stämme. Und das wird der Eingang sein in das himmlische Jerusalem. Diese Funktion werden die Apostel haben. Dann erzählt der Herr Jesus nun das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und es steht ja immer noch die Lohnfrage in gewissem Sinn im Raum. Der Herr antwortet durch dieses Gleichnis darauf. Aber bevor ich jetzt darauf im Detail eingehe, sehen wir, was nach dem Gleichnis kommt. Es geht ja immer noch so um das Lohndenken. Und dann erzählt der Jesus, dass er leiden muss. Der leidende Gottesknecht. Also wenn wir hören, wie der Messias für uns leiden musste Und dann fragt man, welchen Lohn bekomme ich? Ja, dann merken wir, irgendwie ist die Frage nicht so ganz toll. Ich sollte eher fragen, Herr, bin ich es würdig, dir, dem leidenden Gottesknecht, nachzufolgen? Wir dürfen Lohn erhoffen, aber das sollte nicht an erster Stelle unseres Glaubenslebens stehen, sondern die Nachfolge des Herrn auch auf Leidenswegen. Und wie wenn sie nichts daraus gelernt hätten, kommen gleich anschließend nach dieser Leidensankündigung die zwei Söhne des Zebedäus zu Jesus. Sie schicken sogar noch ihre Mutter vor und lassen die Frage stellen, beziehungsweise sogar die Mutter ruft sogar den Herrn Jesus auf und sagt in Matthäus 20, Vers 21, bestimme doch, dass diese meine beiden Söhne, also Jakobus und Johannes, in deinem Reich einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen. Ja. Der Herr Jesus weist sie zwar zurecht, aber in einer sehr liebevollen Weise, diese Söhne, die die Mutter vorschicken. Er sagt, er werde den Kelch trinken, das heißt, der Jakobus wird den Märtyrertod sterben, der Apostel Johannes wird in die Verbannung gehen müssen, sie werden den Leidenskelch noch trinken und auch mit der Taufe getauft, mit der der Herr Jesus getauft wird, mit der Leidenstaufe, aber den Platz zur Rechten und zur Linken, das wird allein der himmlische Vater zuteilen. Das ist die Antwort auf diese Frage. Und auch hier sagt der Herr Jesus dann in Vers 26, 27, Kapitel 20, es soll nicht so sein wie in der Welt, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Nur der Liebende kann die Leidensnachfolge des Herrn auf sich nehmen. Das ist der Schlüssel, auch um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg richtig zu verstehen. Ich hoffe, wir haben schon einiges jetzt verstanden durch den Zusammenhang. Also wir sehen, es ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen. Jetzt aber der erste Themenkreis. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und Kraft mitgebracht heute Morgen. Die erste Frage an dich und an mich. Wann begann und wann beginnt deine Arbeit im Weinberg des Herrn? Wann hast du dich bekehrt oder wann wirst du dich bekehren? Bevor ich das anhand dieses Gleichnisses vertiefe, diese Frage, möchte ich schon jetzt aufrufen, versäume nicht die Gnadenzeit. Gott ruft zweimal, vielleicht dreimal, wie es im Buch Hiob heißt, aber irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Gott hat keine unbegrenzte Geduld, er hat große Geduld. Es gibt auch noch die Schächergnade, wir werden es hören, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir alt werden. Viele werden schon in früher Jugend abgerufen. Hunderttausende übrigens sogar schon im Mutterleib. Aber ich bin überzeugt, dass Gott auch hier darum weiß und die Kinder, die noch unschuldig sind, die noch nicht eine bewusste Entscheidung treffen können, da bin ich persönlich überzeugt von manchen Aussagen in der Heiligen Schrift, ja, die werden in Gottes Gnadenschoß sein. Aber jeder Mensch, der eine Entscheidungsfähigkeit hat, sollte die Entscheidung für Jesus nicht auf die lange Bank schieben. Wenn wir zunächst das Gleichnis betrachten, es ist ein Hausherr, er geht also früh am Morgen aus, es ist so etwa 5 Uhr und dann die erste Stunde ist dann praktisch 6 Uhr nach dieser Zeitrechnung. Ja, es wird also gezählt ab 6 Uhr morgens. Erste Stunde ist also 6 Uhr, die dritte Stunde ist dann 9 Uhr, die sechste Stunde ist dann die Mitte des Tages 12 Uhr. Die sechste Stunde 12 Uhr, die neunte Stunde 15 Uhr und die elfte Stunde 17 Uhr. Und der Arbeitstag endete in Israel auch heute oft dann um 18 Uhr. Und dann ist die Lohnabrechnung um 18 Uhr. Das ist auch festgesetzt im Gesetz. Und so ist auch dieses Gleichnis aufgebaut nach diesem Tagesrhythmus. Er ging also sehr früh hinaus, also schon vor 6 Uhr, damit die Arbeiter um 6 Uhr beginnen können. Und es ist wunderbar, ich bin heute auch um 6 Uhr aufgestanden, um zu euch zu kommen. Ich laufe ja zum Bahnhof, dann bin ich frisch, wenn ich meine 3 Kilometer morgens schon gelaufen bin. Und ich laufe sowieso sehr viel. Das hält also auch frisch, wenn wir genug Sauerstoff haben. Und dann werden auch die Gedanken frei, wenn man da auch durch den Wald läuft, wie ich, und dann beten kann dabei. Und so weiter. Also das empfehle ich, diese Frühe des Morgens. Man sagt ja auch im Volksmund, Morgenstund hat Gold im Mund. Abendstund hat Blei im Schlund. Ja. Und so ist es gut, wenn man sich früh rufen lässt. Früh in den Weinberg des Herrn, das heißt in die Reich Gottes Arbeit. Die erste Stunde von 6 bis 7 Uhr. Und wenn man das gleich nun verlässt, dieses Gleichnis, sondern die Bedeutung dieses, eine dieser Deutungen sind, ist ja die Deutung der Bekehrungszeiten. Und auf die möchte ich jetzt in diesem Teil eingehen. Es gibt die Gnade der Frühbekehrten. Ich weiß nicht, wer unter euch hier ein Frühbekehrter ist, also schon in der Kinderstunde sich bekehrt hat oder in der Jugendzeit. Ich gehöre auch noch gerade so dazu. Ich war 18 Jahre alt, als ich zum lebendigen Glauben kam. Wir hatten damals einen Schülerbibelkreis im Gymnasium und vorher hatte ich ja versucht, mit allen möglichen Lehren selber den Sinn des Lebens zu finden, in der Anthroposophie, in der Esoterik, im Buddhismus und wo ich überall gesucht hatte. Bis dann mir die Klassenkameraden gesagt haben, du kannst dich nicht selber erlösen. Es gibt nur einen, der vollkommen ist, der ohne Sünde ist, ohne Fehler, ohne Versagen. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er hat stellvertretend für dich am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen. Und durch dieses Blut wird deine Sünde, alles Böse, abgewaschen. Du wirst reingewaschen, du wirst ein neuer Mensch und du kannst dann aus Dankbarkeit dieses Opfer annehmen und dann in der Kraft des Herrn, durch seinen Heiligen Geist gestärkt, ein Leben führen in der Nachfolge Jesu. Du wirst zwar nicht vollkommen sein, aber du wirst vollkommen reingewaschen durch sein Blut sein und wirst auch nicht mehr so oft in diese Sünden fallen, sondern es wird dir ein Ekel sein, wenn die Sünde dich anficht. Ja, es ist nicht so wie vorher, wo der Mensch, der unbekehrte Mensch, der wälzt sich im Schlamm, so wie ein Schwein, ja, das mag also den Dreck, sondern du wirst dann eher wie ein Schaf sein. Wenn ein Schaf sich dreckig macht, dann ist es dem Schaf peinlich. Es möchte so schnell wie möglich wieder sauber werden. Und das heißt, ein Christ, wenn er gesündigt hat, dann wird es ihm ein Bedürfnis sein, so schnell wie möglich um Vergebung zu beten, um Reinigung den Herrn zu ersuchen und sich zu seinem Kreuz zu flüchten. Wie wunderbar, wenn jemand schon zu den Frühbekehrten gehören darf. Dann ist sein Leben ausgefüllt von Anfang an mit einem wirklichen Sinn. Man weiß, wo man herkommt aus der Hand Gottes. Man weiß, wo man steht im Dienst für den Herrn. Und man weiß, wo man hingeht, in das himmlische Jerusalem. Wunderbar. Und deshalb, wenn Kinder da sind, die sind jetzt ja leider eine Kinderstunde, aber ich möchte den Jugendlichen jetzt sagen, da werden sie auch das Wort Gottes hören in der Kinderstunde. Aber Kinder, Jugendliche, bekehrt euch, schiebt's nicht auf die lange Bank. Ihr wisst auch nicht, wie lange der Herr euch Zeit gibt. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Ein Mädchen, so mit 16 Jahren, hatte eine Evangelisation besucht und den festen Entschluss gefasst, heute will ich mich bekehren. Dann kam sie heim, las in der Zeitung, da ist nochmal eine Tanzveranstaltung in 2 Tagen. Na, dann bekehre ich mich anschließend erst in einer Woche oder in 14 Tagen, schiebt es auf die Bank, geht erst nochmal so richtig auf eins drauf machen, Disco nochmal. Und da ist ja manches mit Sünde dann gewesen, sie wurde dann aber anschließend krank, so krank, dass sie todkrank wurde und hatte nicht mehr die Möglichkeit, sich zu bekehren. Und auf dem Sterbebett hat sie ausgerufen, zu spät, zu spät. Ewig verloren. Ein anderer junger Mann, kannte ich persönlich, der war auf der Beerdigung seiner Oma mit dem Auto. Er war aber gläubig, Gott sei Dank, und der fuhr dann heim von der Beerdigung und ist tödlich verunglückt. War vielleicht noch so mitgenommen von diesem Erlebnis, dass er ja nicht die Kontrolle über Steuer behalten hat, auf dem Heimweg verunglückt, 18 Jahre alt. Aber der war gläubig und ja, es ist gut, wenn er dann zum Herrn gehen durfte und das Mädchen allerdings ewig verloren. Das sind also sehr ernste Dinge und auch wenn man noch jung ist, man weiß ja nie, wie alt man wird. Es ist gut, dass das Geheimnis Gottes verborgen ist. Deshalb sollte es keiner auf die lange Bank schieben. Wenn man sich als Kind oder Jugendlicher bekehrt, wird man vor vielem Bösem bewahrt. Viele Sünden, die der ältere Mensch hat, schon sündige Gewohnheiten, hat man sich noch nicht so angewöhnt. Man hat noch die Frische der Jugend, ist noch unbeschwert, vielleicht nicht ganz unschuldig, aber weitgehend unschuldig im Verhältnis zu älteren Menschen, die schon ein großes Sündenkonto auf sich geladen haben. Und wie wunderbar, wenn man dann schon sagen darf, ich bin ein Kind Gottes, mein Leben hat einen Sinn und ein Ziel und ich darf wissen, ich bin gereinigt durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Wie wichtig ist deshalb die Kinderstunde? Wie wichtig ist der kindliche rettende Glaube? Wie wichtig ist auch, dass wir als Eltern oder Großeltern wachsam sind, was unsere Kinder in der Schule und im Kindergarten schon mitbekommen? Da gibt es ja manchen Okkultismus, den die Pädagogen im Studium lernen. Viele Schulbücher sind halt schon durchsetzt mit Zauberei. Dass wir auch da für unsere Kinder beten, auch mit ihnen reden und ihnen sagen, da ist nicht alles gut. Ja, du musst schon früh lernen zu unterscheiden, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt und was nicht. Auch im Sexualkundeunterricht, Evolutionslehre und was alles so auch in den Schulen auf die Kinder zukommt. Es ist ein besonderer Segen natürlich, wenn man eine christliche Schule in der Nähe haben darf. Wir beide sind ja im Trägerverein, auch bei der christlichen Schule, der Thomas und ich. Also, ich weiß nicht, ob es hier auch eine gibt. Vielleicht wäre es gut, eine zu gründen. Betet darum. Gibt ja auch genug Platz, wie ich hier sehe. Ja, also es ist gut. Unsere Kinder werden vor manchem bewahrt, wenn sie vom Wort Gottes her gestärkt sind. Und deshalb ist es wichtig, liebe Familien, Väter und Mütter, dass wir unsere Kinder schon früh christlich erziehen. Gott hat zwar Kinder, aber keine Enkel. Ja, jedes Kind muss selber die Entscheidung für Jesus treffen. Aber wir als Eltern können ihnen ein Vorbild bieten, wie man als Christ lebt. Dass wir, und das möchte ich jedem empfehlen, zu Hause auch Familienandacht halten, zu Tisch. Vielleicht nicht nur ein kurzes Gebet. Also bei uns ist so, dass wir vor dem Essen mit den Kindern beten und nach den Kindern morgens und mittags eine Familienandacht halten und abends dann auch nochmal einen Abschlussandacht, bevor sie schlafen, sodass sie dreimal am Tag das Wort Gottes hören. Und wenn jemand mit dem Herrn lebt, ist das auch keine Last, sondern eine Freude, immer in der Verbindung mit Jesus zu stehen. Es heißt ja auch, betet ohne Unterlass. Das ist auch so gemeint, dass wir alle Zeit ein Gebetsleben führen dürfen. Nicht so, dass wir ununterbrochen beten, aber dass wir in allem zum Herrn kommen. Ja, in allen Dingen und Fragen und Nöten und Freuden. Dann auch die biblischen Geschichten. Wenn die Kinder biblische Geschichten kennen, dann werden sie vor vielem bewahrt werden, was in den Schulen und so weiter auch an unbiblischen Geschichten auf sie zukommt. Wo Zauberei und anderes sehr oft involviert sind. Wenn ich Beispiele nennen darf, möchte ganz kurz vier Beispiele nennen von Frühbekehrten. Zwei davon stammen aus der Bibel und zwei andere aus der Geschichte der Gemeinde Jesu. In der Bibel, in 2. Timotheus 1, Vers 5, schreibt der Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus, dass er dankbar ist für den ungeheuchelten Glauben, der in ihm erweckt wurde durch seine Mutter Eunike. Und in der war der Glaube schon erweckt durch ihre Mutter Lois. Also der Timotheus hatte eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter. Wunderbar, wenn dieser Segen durch die Generation hindurch fließt. Die Gnade der frühen Bekehrung. Und genauso der Prophet Samuel. Ja, sie war ja unfruchtbar lange Zeit, die Hanna. Und dann kam der Samuel und sie hatte ihn vom Herrn erbeten. Gott erhört heißt dieser Name. Und dann ging sie in den Tempel nach Silo, in dieses Heiligtum. Tempel stand da ja noch nicht, aber es war das Heiligtum Israels, Stiftshütte zu Eli. Und hat dann, als er entwöhnt war, als sie nicht mehr stillen musste, den Samuel schon ins Haus Gottes gebracht, damit er ein Diener des Herrn werden sollte. Und was für ein gesegneter Prophet war dann der Samuel. Das Wort Gottes ist wieder erklungen in Israel in seiner Zeit. Aber schon als Knabe hat der Herr ihn gerufen. Mary Jones, wer hat diesen Namen schon gehört? Mary Jones, sie lebte von 1784 bis 1864. Und als junges Mädchen kam sie zum Glauben. Es gab nur ein Problem, sie lebte in Wales, innerhalb des heutigen Großbritannien auf der britischen Insel. Und es war damals ein Mangel an Bibeln. Sie hätte so gern eine Bibel gehabt, die Mary Jones. Sie war damals so etwa 8 bis 10 Jahre alt. Und die waren sehr teuer. Und dann hat sie 6 Jahre lang als Kind für diese Bibel gespart. 6 Jahre lang. Und als sie das Geld zusammen hatte, da war sie so 15, 16, ist sie 40 Kilometer zu Fuß gelaufen zu einem Pastor und hat dort gesagt, Hier ist sie jetzt, sie hat so lange gespart für die Bibel. Da sagte erst, er hat keine, die sind alle vorbestellt. Dann hat er aber sich doch über dieses Mädchen erbarmt. Sie hat ihm ihre Geschichte erzählt, wie lange sie schon darum gebetet hat. Und dann hat er ihr eine gegeben und gesagt, der andere, der muss eben noch warten, da kommt wieder eine dann. Und dann hat sie diese Bibel bekommen. Und dieses Zeugnis dieses Mädchens, Mary Jones, übrigens 90 Jahre alt wurde dann später, ihr Zeugnis war der Ansporn zur Entstehung der Bibel, der Bibelgesellschaft, der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft in England, die im Jahr 1804 gegründet wurde. Als die Mary Jones 20 Jahre alt war, wurde diese Bibelgesellschaft gegründet. Und da ist ja durch das Zeugnis eines solchen Mädchens so viel Segen in die ganze Welt ausgegangen. Die Gnade der frühen Bekehrung. Oder denken wir an Spurgeon, die erste Stunde im Weinberg. Er war auch 16 Jahre alt. Ein elender Zustand, den er hatte. Und er ging in eine Methodistenkapelle damals in der Stadt, wo er war. Und da hörte er den Ruf, blicke, blicke auf Jesus. Und dann ging es ihm direkt durchs Herz und es kam zu seiner Bekehrung und viele Tausende wurden durch ihn gesegnet und kamen zum Glauben. Gehörst du auch zu den Frühbekehrten? Welche Frucht kannst du bringen im Weinberg des Herrn? Welche Frucht? Dann die dritte Stunde, 8 bis 9 Uhr, also die endet um 9 Uhr. Das ist, wenn jemand sich bekehrt als junger Mann, als junge Frau, so schon über 20 bis 30 Jahre kann man schätzen. Man weiß ja nie, wie alt jemand wird, aber es sind jetzt ungefähr solche Einteilungen, wenn man von 80 Lebensjahren ausgeht. Das ist das Alter, da sind schon gewisse Weichen gestellt, aber es ist noch nicht zu spät, sich zu bekehren mit 20, 30 Jahren. Da werden immer noch entscheidende Weichen gestellt in der Berufswahl, welchen Beruf hast du dir gewählt oder wählst du dir, wenn du in dieser Entscheidung stehst? Ist dein Beruf mit dem Glauben vereinbar oder ist ein Beruf, der Gott Schande machen würde? Auch da möge man sich prüfen. Ja, wir können nicht jeden Beruf ergreifen. Es gibt auch Berufe, die mit Sünde zusammenhängen. Aber ja, wenn wir einen Beruf haben, der mit Gottes Wort vereinbar ist, dann sollen wir da dem Herrn treu dienen, treu dienen. Und auch da ein Licht sein für andere. Auch die Frage des Ehepartners tritt in dieser Zeit dann vermehrt auf. Wenn es noch nicht zu spät ist, dann heirate doch, wenn du selber gläubig bist, einen gläubigen Ehepartner, einen gläubigen Mann, eine gläubige Frau. Denn dann zieht man am gemeinsamen Joch. Und welcher Segen liegt darauf, wenn man in die gleiche Richtung zieht und nicht in Gegenrichtung. Wenn du aber schon verheiratet bist und dein Mann oder deine Frau vielleicht nicht dem Herrn folgt, dann bete für den Ehepartner und versuche ihm die Liebe Christi vorzuleben. Nicht aufdringlich anpredigen, sondern viel eher vorleben. Wenn man in einer Mischehe ist, das ist nicht leicht, aber man kann wirklich die Liebe Christi dann dem anderen erweisen. Und dann wird auch das Herz unter viel Gebet und Geduld aufgehen, wenn es der Herr schenkt. Und er möchte ja, dass alle gerettet werden, letztendlich. Und wenn du dich mit 20, 30 Jahren bekehrst, dann bete darum, dass der Herr dich reinwäscht und lege die sündigen Gewohnheiten ab, die sich schon eingefressen haben in den ersten 20 Lebensjahren. Ja, es ist schon relativ spät, aber noch nicht zu spät, wenn der Herr dir diese Lebenszeit schenkt. Man kann schätzen, dass der Saulus, da heißt es ja, ein junger Mann war er, so 20, 30 war, er stand ja dabei als Stephanus, der erste Blutzeuge Jesu Christi, gesteinigt wurde in Jerusalem. Da stand der Saulus, der Große, heißt ja der große Saul, ja, als junger Mann dabei. Aber vor Damaskus wurde er zum Paulus, da wurde er klein, Paulos griechisch. Vor Gott hat er sich gedemütigt und wurde er gedemütigt und hat sich bekehrt. Und dann hat er wie viel Frucht auch für den Herrn gebracht. Diese vielen Missionsreisen, 3 Missionsreisen und die Gefangenschaftsreise. Und überall hat er das Wort Gottes unter Lebensgefahr und Verfolgung verkündigt. Die 6. Stunde, 11 bis 12 Uhr, da ist es schon sehr warm, das Leben ist schon weit fortgeschritten. Man steht statistisch gesehen, immer statistisch, ja, in der Mitte des Lebens, bei manchen ist auch das Leben schon vorbei, mit 40, 50, wissen nie, wie alt wir werden. Und 40 Jahre vergeudet in einem Sündenleben, das ist eine tragische Sache. Aber wenn du dann den Ruf des Evangeliums hörst, dann kehre um. Auch dann noch lädt der Herr dich ein. Nutze die verbleibende Zeit. Arbeite mit im Weinberg des Herrn. Arbeite, wenn du es noch kannst, vielleicht sogar mit doppelter Kraft, um die vergeudete Zeit aufzuholen. Und gib dich ganz dem Herrn hin. Dann wird wirklich auch dann noch Frucht erwachsen. Es gibt viele Beispiele, vielleicht auch unter uns, von solchen bereits relativ spät Bekehrten, zur sechsten Stunde, zur Mittagszeit. Dann die neunte Stunde, noch später, 14 bis 15 Uhr, nach normaler Lebenserwartung heute, könnte man sagen, so die 60-Jährigen. Hat sich vielleicht auch hier jemand mit 60 bekehrt, ungefähr. Auch da, wenn man das Alter erleben darf, ist es noch nicht zu spät. Allerdings, die Kräfte lassen nach. Sünden haben sich schon fest eingebrannt. Es ist noch schwerer, davon umzukehren, aber es ist nicht unmöglich. Beim Herrn ist kein Ding unmöglich. Auch da kann der Herr dich noch reinigen und heiligen und heilen. Und dann die elfte Stunde, 17 Uhr, so kurz vor Schluss. Manche sprechen auch vom Nachtzug, vom letzten Zug, der noch fährt, falls man ihn erreicht. Bei manchen fährt der Nachtzug, der letzte Zug, schon mit 20, 30, aber bei manchen mit 80. Ich habe von einer Frau, die habe ich selber noch kennengelernt, gehört, das war die Mutter unseres früheren Ältesten, die wurde noch mit über 90 Jahren getauft. Ja, stellt euch vor, die Frau noch ins Taufbecken gegangen, mit über 90 Jahren, kam zum Glauben. Aber es sind wenige, die das erleben. Wir fahren heute zu unserem Opa, der wird morgen 97 Jahre alt, durch Gottes Gnade. Aber er hat schon 3 seiner Söhne ins Grab nachgeschaut. Ja. Unsere Kinder haben keine Großeltern mehr, nur noch einen Uropa. Die sind 7 und 8 Jahre alt, unsere Kinder. Meine Frau holt mich nachher ab, weil sie selber Kinderstunde hält in unserer Gemeinde. Aber ich sage, wir fahren heute noch nach Backnang zu unserem Uropa. 97 Jahre, eine große Gnade und die meisten Jahre im Glauben verbracht. Ein großes Vorbild für viele gewesen. Und auch diese Oma, die Oma Eberhard hieß sie, die hat sich noch mit über 90 Jahren taufen lassen. Was für eine Freude, ist mit 95 Jahren aus ihren Augen gestrahlt, als ich sie kennenlernen durfte. Und sie ist auch fast 100 geworden, konnte noch für den Herrn wirken. 17 Uhr, die 11. Stunde, das ist die Schächergnade. Auch der Schächer am Kreuz, ja, da kann man sagen, das ist so kurz vor Ende die allerletzte Entscheidungsmöglichkeit. Nur ich möchte nochmal sagen, keiner von uns weiß, wann bei ihm diese Schächergnade ist. Deshalb fallt nicht auf die Verführung des Teufels herein, der sagt, bekehren kannst du dich immer noch, wenn du 80 bist. Ja? Vorher genieße das Leben, was eben die Welt darunter versteht. Ein wirklicher Lebensgenuss ist es ja nicht, sondern ein Genuss, der mit geistlicher, geistiger, seelischer und körperlicher Zerrüttung einhergeht, was die Welt so unter Vergnügen versteht. Allein schon, wenn man sich besauft und vollkifft und raucht und so, man zerstört ja seinen Leib, den Gott uns gegeben hat als Tempel des Heiligen Geistes. Und auch diese überlaute Musik macht ja schon das Gehör kaputt, allein schon körperlich ist es zerstörerisch. Aber der Herr möchte ja, dass wir ihm dienen können und die Kräfte so einsetzen, dass wir uns nicht selber ruinieren. Ja, und es wird voller Lohn warten im Himmelreich. Es kommt auf das Herz an. Wenn die Bekehrung echt ist, auch der Schächer wurde noch gerettet, weil es echt war. Es war wirklich echt. Dieser Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Der eine hat Jesus angenommen, der andere hat ihn abgelehnt. Und der Jesus angenommen hat, er hat sogar dem anderen noch eine Predigt gehalten, hat gesagt, wir hängen zurecht hier, aber dieser ist unschuldig. Lästere doch nicht so. Ja, der hat dem anderen noch eine Predigt gehalten, hat sogar da noch begonnen zu missionieren, neben Jesus am Kreuz und seinem Verbrecherkollegen, der da auch hing. Sie hingen ja zu dritt auf Golgatha. Ist deine Bekehrung echt, dann wird auch der noch zur letzten Stunde berufen wird, gerettet werden. Darum geht es. Und deshalb kriegt er auch vollen Lohn. Und das heißt das ewige Leben in diesem Sinne. Vielleicht verstehen wir jetzt dieses Gleichnis schon besser. Also auch der zur 11. Stunde sich bekehrt, der bekommt genauso den Zugang zum Himmelreich wie der schon als Kind sich bekehrt hat. Entscheidend ist, dass du bekehrt und wiedergeboren bist durch den Geist Gottes. Und je früher, desto besser. Wir wissen ja nie, wie lange wir Zeit haben. Und wir wollen ja unser Leben nicht sinnlos vergeuden. Ja, das ist der Grund, nicht länger zu warten. Auch heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und nun noch ein zweites Wort an die, die schon dem Herrn dienen, die dem Herrn schon nachfolgen. So wie der Bruder Thomas und ich und etliche andere hier, die schon im Dienst des Herrn stehen, im Weinberg des Herrn arbeiten. Geht es uns manchmal vielleicht wie dem Petrus, dass wir fragen, ja, wir tun doch so viel, welchen Lohn werden wir jetzt bekommen? Schleichen sich manchmal auch Gedanken ein, oh, werde ich vielleicht sogar zur Rechten Jesu sitzen dürfen? Ja, genau die Gedanken haben ja die Zebedäus-Söhne gehabt. Wir wissen ja, dass der Apostel Johannes sogar an der Brust des Herrn lag, ganz besonders nah an ihm war, vielleicht wie kein anderer Apostel den Herrn Jesus verstanden hat. Ihm wurde ja auch die gewaltige Johannes-Offenbarung zuteil. Aber wir erkennen an einigen Stellen immer wieder, auch der Apostel Johannes war nicht unfehlbar. Es gibt keinen unfehlbaren Menschen, außer Jesus, dem Sohn Gottes natürlich. Auch kein Papst ist unfehlbar, das nur nebenbei bemerkt. Es ist kein Mensch unfehlbar. Beim Apostel Johannes wird gerade dies als einer seiner tiefsten Punkte hier erwähnt, wo er diese Machtfrage stellt, ja, auf dem Thron zu sitzen. Das wird hier, denke ich, eher negativ deutlich. Und auch als er dann selber einmal vor einem Engel sich verneigen möchte, in der Offenbarung zweimal, glaube ich, kommt sogar vor, ja, da merken wir auch, dass da hat er auch sich geirrt, der Johannes. Aber trotzdem ein großer Zeuge Jesu Christi. Und auch wir dürfen Zeugen des Herrn sein in unserer Schwachheit. Wir sind keine vollkommenen Diener des Herrn, sondern einfach begnadigte Sünder, begnadigte Knechte Jesu Christi. Und so wollen wir auch demütig bleiben, nicht groß hinaus wollen im Reich Gottes, in der Reich Gottes Arbeit. Und auch wenn wir in einer Gemeinde zusammengestellt sind, hier in eurer Gemeinde oder in unserer Gemeinde, wo auch immer wir uns versammeln, wollen wir es tun aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Prüfet eure Motive. Aus welchem Motiv, aus welchem Beweggrund heraus dienst du dem Herrn? Dienst du dem Herrn um des Herrn willen oder um deiner selbst willen? Ja, dass man selber angesehen ist, dass man selber groß rauskommt, vielleicht sogar um des Geldes willen, um zu sagen vor den Leuten, guck mal, wie viel Gutes ich tue. Ich habe so vielen Leuten schon geholfen. Für mich wird doch Gott einen Platz im Himmel haben. Frag mal die Leute auf der Straße, wie die reden. Die reden ja, dann es geht ja in die Richtung, aber noch weiter. Die sagen, ich tue so viel Gutes, mich wird der liebe Herrgott nicht vergessen. So sagen die Ungläubigen. Ja. Die reden dann vom lieben Herrgott. Es ist dann der liebe Gott, der keinem was Böses tun wird. Dann gibt es ja auch keine Hölle und so weiter. Das ist ja alles Mythos und so wird es heute dargestellt. Aber es ist ein großer Betrug Satans, wenn man sich auf seine Leistungen verlässt und denkt, je mehr Leistung, umso höher die Position. So ist es natürlich in der Welt, in der Wirtschaft. Viel Leistung, viel Geld, hohe Position, viel Anerkennung. So ist es heute in der Politik, im Wirtschaftsleben und so weiter. Aber im Reich Gottes gelten eben andere Maßstäbe und das macht uns dieses Gleichnis deutlich. Da kommt es nicht auf die Leistung an, in letzter Konsequenz, sondern auf die Gnade des Herrn. Und die Gnade schenkt der Herr denjenigen, die, wir kommen jetzt zum entscheidenden Punkt, die dem Herrn wirklich um des Herrn willen dienen und die dem Nächsten um des Nächsten willen dienen und nicht da auf sich selber schauen. Der Herr wird den Lohn seinen Knechten geben, das hat er auch verheißen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, lesen wir im 1. Korintherbrief. Man soll dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, steht da auch als Illustration. Ja? Aber das sollte nicht unser letztendlicher Beweggrund sein, wenn wir im Weinberg des Herrn mitarbeiten, sondern der Beweggrund sollte die Liebe sein, die Liebe zu Gott, zu Jesus und die Liebe zum Nächsten. Und dann können wir auch von uns wegschauen und ich führe keine Strichliste, wem ich jetzt alles Gutes getan habe. Ich vergesse es dann auch oft wieder. Aber der Herr Er weiß alles, ja. Er weiß auch unsere Werke, aber er weiß vor allem, ob wir es aus dem rettenden Glauben heraus tun, ob wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, ob wir es in seiner Kraft tun oder nur aus humanistischer Selbsterlösungsmentalität heraus. Der Humanismus ist wahrscheinlich sogar der größte Feind des wahren christlichen Glaubens, weil der Humanismus dem christlichen Glauben so täuschend ähnlich sieht. Humanismus heißt ja, man will ein guter Mensch sein, man will anderen Gutes tun. Das will ja ein Christ auch, aber beim Humanismus fehlt eben der rettende Glaube, die persönliche Herzensbeziehung zum Herrn Jesus Christus. Und dadurch geht der Humanist, so schrecklich das klingt, verloren. Er kann nicht in den Himmel kommen, weil er die Werke ohne Beziehung zu Gott tut. Er tut es aus eigener Werkgerechtigkeit heraus. Und die Bibel sagt ganz klar, dass es nur einen einzigen Weg zu Gott, dem Vater, gibt. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Nicht meine guten Werke, nicht meine 12 Arbeitsstunden im Weinberg, das auch nicht, sondern nur, wenn sie getan sind, aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten heraus, aus dem Glauben heraus und in der Hoffnung, einmal in seinem Reich sein zu dürfen. Also nochmals die Frage: Aus welchen Motiven heraus arbeitest du im Weinberg des Herrn? Ist es Lohndenken oder Liebe? Die Liebe schaut nicht auf den Lohn, sondern darauf, dem Nächsten Gutes zu tun und Gott und dem Nächsten Freude zu machen. Und wir sollen das auch lernen, von uns wegzuschauen, wirklich den Nächsten im Auge zu haben, unseren Mitmenschen, ja, der Hilfe braucht, und es aus der Liebe und Kraft Jesu heraus zu tun, ihm zu dienen. Wenn wir jetzt nochmal zum Gleichnis zurückkommen unter diesem zweiten Aspekt der Motivation, dann haben wir nochmal einen ganz anderen Ansatzpunkt, und zwar sehen wir jetzt das nicht in den verschiedenen Lebensstufen von Kindheit bis zum älteren Menschen, sondern bezüglich des Leistungsdenkens. Im Gleichnis selber ist ja nicht die Rede von Kindern, sondern es sind alles erwachsene Männer, die hier eingestellt werden. Man kann genauso auch Frauen natürlich einsetzen. Das ist eine inklusive Sprache hier. Ja. Aber es sind erwachsene Menschen, die eingestellt werden zur Arbeit. Und die Frage jetzt nochmal, die sicherlich manche bewegt: Ist jetzt Gott hier ungerecht, wenn er allen die gleiche Belohnung letztendlich gibt? Nein, er ist nicht ungerecht, denn diese Belohnung bedeutet hier praktisch den Eingang ins Reich Gottes. Und den bekommen die eben, die früh anfangen, und die, die spät berufen werden, wenn sie es noch erleben dürfen, bekommen eben auch diesen Eingang ins Reich Gottes. Und Gott wäre dann ungerecht gewesen, beziehungsweise dieser Weinbergbesitzer, wenn er diesen Lohn nicht vorher mit ihnen ausgehandelt hätte, um im Gleichnis zu sprechen. Es war ja so, dass er mit den Ersten einig wurde um einen Denar. Und sie haben für diesen einen Denar, das ist ein normaler Tageslohn gewesen in Israel, für diesen einen Denar gearbeitet. Und genau diesen Denar bekommen sie auch. Völlig korrekt. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, alles, was später eingestellt wird, das ist dann aus Gnade. Und es ist die Ersten, die am längsten gearbeitet haben, das sind jetzt hier die erwachsenen Menschen gemeint, die sie berufen lassen, in diesem Weinberggleichnis, die spielen sogar damit oder stehen sogar in Gefahr, alles zu verlieren, indem sie murren gegen diesen Weinbergbesitzer. Das ist das Gefährliche, was der Herr Jesus dem Apostel Petrus und Johannes und Jakobus, die da zur rechten und linken des Thrones auf den Thron sitzen wollen, sagen will: Ihr steht in Gefahr, alles zu verlieren, wenn er gegen die murrt, die ich aus der Gnade in mein Reich berufe. Das heißt, wir sollen nicht neidisch auf andere schauen, die der Herr auch beruft, die der Herr auch einlädt und rettet. Versteht ihr, was damit gesagt wird? Wenn jetzt also ich als mit 18 Jahren berufen bin, ein anderer wird mit 80 berufen, hat er genauso Zugang zum Reich Gottes, wenn er wirklich Jesus im Glauben annimmt. Und so ist es auch zu verstehen, dass der Herr sagt, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Wenn ich jetzt als Frühberuf und auch stolz werde, sage, ich diene schon so lang dem Herrn und du ein Jahr und gehst schon in die Ewigkeit, bist auch gerettet, was wäre das für eine Haltung als Christ? Ja? Ich sollte mich doch freuen, dass die anderen auch den vollen Lohn bekommen, dass sie auch den Zugang zum himmlischen Jerusalem erhalten. Freust du dich auch darüber, wenn sich jemand noch auf dem Sterbebett sogar bekehrt? Wir haben es jetzt erlebt bei einem unserer Onkel, der erst vor einigen Wochen gestorben ist. Einer dieser Söhne des Uropas, der heute 97 wird, oder morgen, wir besuchen ihn aber heute schon, weil morgen können wir nicht hinfahren, der hat sich noch auf dem Sterbebett bekehrt. Kann man sagen, naja, vom Sterbebett so spät, hat nichts mehr tun können. Doch, er hat noch Zeugnis gegeben seiner Frau, die immer noch ungläubig ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch ist. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Aber ja, sie hat gemerkt, mein Mann, der hat noch etwas gefunden, was mir fehlt. Ja, er kam doch noch zum Glauben. Gott hat ihm noch diese Gnadenzeit geschenkt, dass er es noch auf dem Sterbebett tun konnte. Wir haben ihn gefragt, ein paar Tage vor seinem Heimgang, hast du Frieden mit Gott? Er hat gesagt, ja, er hat jetzt Frieden mit Gott. Und das war für uns sehr bewegend. Sonst wäre die Beerdigung eine Trauerfeier geworden. Aber so war es eine Siegesfeier. Das ist etwas ganz anderes. Ja, wenn man Ungläubige beerdigen muss, nach menschlichem Ermessen, wir können ja nicht ins Herz schauen, ja, aber wo man sagen muss, keiner weiß, dass er sich noch bekehrt hätte, dann ist es doch sehr traurig. Aber wenn man weiß, jemand ist noch gerettet worden, hat Jesus noch angenommen, dann ist es eine Siegesfeier. Und so sagt auch der Herr Jesus zu dem, der da so neidisch sagt, diese haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Zu dem sagt der Herr Jesus, mein Freund. Hetairos steht hier im Griechischen, mein Gefährte, mein Kamerad, so ist es zu verstehen. Freund, Kamerad. Also er nimmt ihn ganz eng in seine Gemeinschaft und sagt, du gehörst doch zu mir, ja. Und du hast doch deinen Lohn bekommen, den ich dir versprochen hatte. Warum blickst du neidisch auf den anderen? Freu dich, wenn der auch noch in den Weinberg gekommen ist, wenn der auch noch den Zugang zum Himmelreich hat. Und er sagt dann auch zu ihm, nimm, was dir gehört, und dann geh. Aber murre nicht, bruttle nicht über den anderen. Und er sagt auch, der Weinbergbesitzer, ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will. Hier kommt Gottes Souveränität zum Tragen. Gott ist der Herr, nicht wir. Wir haben nicht zu bestimmen, was mit dem Einzelnen geschieht. Wir dürfen einladen, evangelisieren, das Wort Gottes verkündigen. Aber wer Zugang hat zum Reich Gottes, das bestimmt der Herr. Er sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Wenn dein Auge ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? Gottes Güte und Barmherzigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn zum Himmel ich werde eingehen. Gottes Güte und Barmherzigkeit, seine Gnade und Barmherzigkeit. Und deshalb dieses Schlusswort hier, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Es wird manche Überraschungen geben. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns freuen über den, der mit eingeht in das Reich Gottes, ob es ein Früh- oder Spätberufener ist. Und was heißt nun, was hier zum Schluss steht? Es steht nicht in allen Übersetzungen, aber in den besten. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Es kommt nochmal vor, zwei Kapitel weiter. Dieser Vers kommt öfters vor und ist auch hier an dieser Stelle gestellt, in der Luther 98 und in der Schlachter. Nun, das verstehe ich einfach so, ohne jetzt großes Dogma darauf aufzubauen, dass Gott viele beruft. Das heißt, das Evangelium erklingt und viele hören es, sind berufen, aber wenige auserwählt. Auserwählt sind alle, die es dann auch annehmen. Das ist ganz einfach, ja. Aber wir dürfen kein strenges Erwählungsdogma darauf aufbauen und sagen, die einen sind zum Teil von Ewigkeit her erwählt, die anderen von Ewigkeit her zur Verdammnis berufen, so wie es extreme Calvinisten zum Beispiel behaupten, sondern wir können nur sagen, das Wort wird verkündigt, jeder ist eingeladen und Gott zieht durch seinen Geist. Und wenn wir in Treue das Wort verkündigen, dann werden auch Menschen sich entscheiden und dann zeigt sich auch, wenn der Herr erwählt. Ja. Aber darüber hinausgehen dürfen wir nicht. Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Das ist unser Auftrag und nicht darüber hinaus zu spekulieren. Dass man jetzt sagt, du bist erwählt und du nicht und so, ja. Also das ist ja eine gefährliche Sache, sondern predige das Wort und der Herr wird seine Frucht einsammeln und ernten. Ich komme nun zum Ende. Es ist also Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, ich will euch geben, was gerecht ist. Steht ja wörtlich, Dikaios, sagt er immer wieder zu denen, die berufen werden nach den Erstberufenen. Die bekommen, was gerecht ist. Er sagt noch nicht, wie viel. Die Überraschung kommt dann erst am Ende, wenn man sieht, wer alles ins Reich Gottes gelangt ist. Dann wird sich zeigen, dass Gott nicht nur gerecht, sondern auch barmherzig ist. Gott sei Dank, wenn es nämlich nur nach dem Maßstab der Gerechtigkeit ginge, ja, dann könnte keiner von uns bestehen, aber durch seine Barmherzigkeit werden wir reingewaschen von der Sünde und zubereitet zum Reich Gottes. Gott ist so gütig, es ist so wunderbar. Ja, und so wollen auch wir uns dankbar beugen dieser Gnade des Herrn. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wir wollen nicht auf Lohn spekulieren, dürfen aber wissen, dass der Herr uns einen Lohn bereithält, den wir empfangen dürfen, wenn wir ihm in Liebe und Treue gedient haben, aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und so möchte ich schließen mit einem Vers, den ihr sicherlich auch kennt aus einem Lied, wo es heißt, ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Allmächtiger, heiliger, gerechter und barmherziger Gott, wir beugen uns vor dir und danken dir, dass du so gnädig bist, dass du Menschen berufst, in der Kindheit, in der Jugend oder auch in fortgeschrittenem Alter. Herr, und wir bitten dich, sei jetzt auch in der Kinderstunde dabei. Sprich da schon zu den Kleinen, dass sie schon früher ihr Herz dir öffnen, dass ihr Leben von Anfang an schon dir dient und sinnvoll ist und dass sie mit reinen, gereinigten Herzen dir nachfolgen dürfen. Sprich auch zu den Jugendlichen, die auch das Leben nach menschlichem Ermessen noch vor sich haben, dass auch sie dir von ganzem Herzen und in voller Lebenslänge dienen dürfen. Und sprich auch zu den Älteren, zu uns allen, dass wir dir treu bleiben bis ans Ende. Ja, dazu lass auch diesen Gottesdienst dienen. Danke, dass du Lohn für uns bereit hast, aber vor allem erwecke und stärke in uns ein Herz der Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen. Zeige uns, wo wir dem Nächsten am besten dienen können. Auch heute, wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen. Amen.